Schön wieder bei euch zu sein. Ich darf noch mal ganz kurz was zu mir sagen, oder? Ich war im Frühjahr irgendwann da. Ich heiße Ruben, ich komme von Schwäbisch Gmünd. Wir sind als Familie da, unsere kleine Tochter und meine Frau sind dabei. Wir sind aktuell in Gemeindegründung unterwegs, im Heilbronner Kreis, wo wir uns Herz aufs Herz gelegt haben, dass wir Gemeinde gründen. Da sind wir, das ist aktuell einer unserer großen Dienstbereiche. Genau, und heute aber ist der Dienst hier. Warum erzähle ich das? Weil ich eine Predigt mitgebracht habe, die für diese Gemeindegründung vorbereitend war und die Berufung der Gemeinde bespricht. Was ist die Berufung der Gemeinde? Da ein ganz kleines, junges Pflänzchen, da ist wahrscheinlich der Samen noch nicht mehr richtig gelegt. Also wir haben tatsächlich letzte Woche das erste Treffen da gehabt, so jung. Und hier eine Gemeinde, die, haben wir gehört, schon manches durchgemacht hat, manche Richtungswendungen, hast du erzählt, ihr wisst es besser wie ich, hinter sich hat. Und ich habe gedacht, es ist trotzdem gut, wieder mal sich eine Stunde Zeit zu nehmen und ganz konkret zu fragen, nicht, dass ob es nicht wissen wird, aber wir Menschen vergessen das oder verlieren es aus dem Blick. Was ist die Berufung, die zentrale Berufung der Gemeinde? Das wollen wir heute anschauen. Ich möchte beten und dann möchte ich starten. Jesus, wir danken dir für dieses kostbare Abendmahl. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für dein herrliches Erlösungswerk, dass es in deinem Wort geschrieben ist und diese so herrlichen Wahrheiten. Wenn dich glaubt, der hat ewiges Leben. Amen. Und mehr brauchen wir dazu nicht. Es ist ein Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass uns deinen herrlichen Ratschluss geoffenbart hat, dass wir hineinschauen dürfen. Ich danke, dass du in Paulus dazu begabt hast in deiner Gnade. Und ich möchte dich heute bitten, dass wir als dein Volk dich groß vor Augen haben, dass dein Volk deiner Berufung nachgehen, dass uns das ausrichtet, dass das Umdenken uns schenkt, dass uns neues Leben uns schenkt und dass so du hier gepriesen wirst vor Ort, hier im Schwarzwald. Danke für dein herrliches Werk, danke für dein Wort, danke für deinen Geist, dem wir vertrauen dürfen, dass er durch dein Wort wirkt für deine Herrlichkeit. Bitte segne diese Zeit und lass es gut werden für dich. Amen. Was ist Gemeinde? Wir in Deutschland kennen verschiedene, oft Häuser, wo Gemeinde auf dem Gemeindehaus dann draufsteht. Vielleicht die Katholiken, die Landeskirchen, vielleicht Zeugen Jehova, Neuapostolen, was auch immer es gibt. Sie alle schreiben Gemeinde drauf, ICF. Dann heißt es heute Methodisten, Baptisten oder eben auch hier kleine Bibelkreis. Steht nicht direkt Gemeinde drauf, aber es gibt verschiedene Gruppen, die sich Gemeinde nennen. Ich möchte eine erste Stelle aufschlagen in der Offenbarung. Da möchte ich mit uns eine Gemeinde anschauen aus dem ersten Jahrhundert. In Kapitel 2, es geht um das Sendschreiben nach Smyrna. Und da wird eine Gemeinde beschrieben in Smyrna. Die nennt sich Synagoge, dann nicht Gemeinde. Das ist dann aber das hebräische Wort, was Ähnliches bedeutet. Guckt mal in Kapitel 2. Vers 9. Unser Herr spricht zu der Gemeinde in Smyrna: Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du aber bist reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Da gibt es eine Gruppe, sie sagen Juden, würden sagen, ja, sie sagen, sie sind Gemeinde Gottes im ersten Jahrhundert. Aber der Herr sagt, Leute, ganz falsch. Ihr seid nicht mein Volk, ihr seid sogar das Gegenteil, eine Synagoge des Satans. Harte Worte, oder? Warum? Weil nicht alles, was sich Gemeinde nennt, Gemeinde ist. Weil es nicht in der Verantwortung oder in der Macht eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen steht, zu definieren, was Gemeinde ist. Das hat ein Mensch nicht in seiner Hand, sondern Gott allein darf diese Definition anstellen. Und dazu wollen wir eben das Wort in den Epheserbrief, weil Jesus Christus es gut empfunden hat, sein Erlösungswerk, wie es uns in den Evangelien berichtet wird, in verschiedenen, aus verschiedenen Blickwinkeln zu erklären. Zum Beispiel, wenn wir den Römerbrief aufschlagen, dann erklärt uns der Herr ausführlich in 16 Kapiteln, das ist die Rechtfertigung im Evangelium. Oder wenn wir den Galaterbrief anschauen, dann erklärt uns der Herr ausführlich, was hat Gesetz und Glaube, Gesetz und Rechtfertigung miteinander zu tun. Oder eben, wenn wir den Epheserbrief aufschlagen, da erklärt uns Paulus in 6 Kapiteln, was ist die Berufung der Gemeinde. Das ist der Gemeindebrief schlechthin. Mit den Titus- und Timotheusbriefen zusammen, die dann die Leitung, die Struktur der Gemeinde beschreiben. Aber heute eben wollen wir in den Epheserbrief reinschauen. Was habe ich vor? Ich möchte jetzt nicht 6 Kapitel Epheserbrief mit uns lesen. Ich möchte auch nicht 6 Kapitel Epheserbrief mit uns durchgehen, sondern ich möchte euch zeigen, dass Paulus die Berufung der Gemeinde auf 2 Verse reduziert und dort sie zugespitzt formuliert, und die wollen wir uns heute anschauen. Die Verse, die werden wir gleich lesen, das sind Kapitel 3, Vers 20 und 21, aber zuerst möchte ich noch Kapitel 4, Vers 1 lesen. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 1. Der Brief ist nämlich so aufgebaut, ich möchte euch zeigen, dass ich nicht willkürlich einen Vers rausgepickt habe. Ruben findet diese Berufung der Gemeinde gut, also sucht er sich diesen Vers raus. Nein, sondern ich will euch zeigen, dass ich tatsächlich hier die Berufungsstelle der Gemeinde von Paulus. Guck mal, 4, Vers 1. Da steht, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und dann fängt er an mit Demut, Sanftmut und so weiter. Die Kapitel 4 bis 6 beschreibt, was ist der Wandel, aber nicht nur welcher Wandel, sondern was ist der Wandel aufgrund der Berufung. Und dieses kleine Wörtchen nun sagt, jetzt kommt Paulus und sagt, was ist die Konsequenz aus den ersten 3 Kapiteln. Und das heißt, die Berufung wird in den ersten 3 Kapiteln beschrieben. Und da dienen eben Kapitel 3, Vers 20 und 21 als Zusammenfassung dieser ersten 3 Kapiteln. Wir werden heute auch manches in den ersten 3 Kapiteln lesen. Also, was ist die Berufung in Kapitel 3, Vers 20 und 21? Da steht, so sagt es Gott durch Paulus, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Jesus Christus, auf alle Geschlechter der Zeitalter des Zeitalters hin. Amen. Das ist die Berufung, wie sie Paulus definiert. Aber was schreibt er hier? Ich möchte 4 Fragen an den Text stellen. Eigentlich 3 Fragen. Die letzte Frage wird sein, gilt diese Berufung für immer? Ihr könnt das schon mal in Vers 20, in Vers 21 am Ende hinschauen. Ja, diese Berufung endet sich nicht. Das ist schon mal was Gutes für euch als Älteste in der Gemeinde. Ihr müsst euch nicht jedes Jahr hinsetzen, was wollen wir jetzt dieses Jahr tun? Ich kann es euch sagen. Und wenn ihr noch 1000 Jahre lebt, werdet ihr nicht auf dieser Erde, aber falls es so geschehen sollte, dann halt verändert sich die Berufung nicht. Das bleibt gleich. Das ist schon mal eine wunderbare Nachricht, oder? Aber 3 Aspekte. Wir wollen die erste Frage stellen, um wen geht es in der Gemeinde? Das wird Vers 20 sein. Um was geht es in der Gemeinde? Und wer ist Gemeinde? Diese 3 Fragen wollen wir heute anschauen und uns da vom Wort Gottes her die Berufung der Gemeinde anschauen. Also, um wen geht es in der Gemeinde? Und Paulus sagt es hier in Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir bitten oder erdenken nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit und so weiter. Es geht um Gott offensichtlich. Vers 20 ist auffallend, oder? Paulus könnte einfach schreiben, es geht um den allmächtigen Gott. Und genau das ist die Botschaft von Vers 20. Der, der alles kann. Aber das steht hier nicht in unserem Text, sondern Paulus sagt, es geht um den. Und dann beschreibt er ausführlich, übrigens die Hälfte unseres Textes Ich habe die Worte mal durchgezählt. Die Hälfte unseres Textes verwendet Paulus, um Gott zu beschreiben. Das ist schon mal eine Botschaft, oder? Um wen geht's nicht in der Gemeinde? Das sind zwei Worte. In der Gemeinde, drei Worte, okay. Aber Gott, sind das 18 Worte. Wollen wir nicht zu viel Zahlensymbolik hier reinlegen im Paulusbrief, aber wir sehen ein massives Gewicht. Es geht um Gott. Es geht um einen Gott, den Paulus in Vers 20 sehr stark beschreibt, den er sehr ausführlich beschreibt. Was steht hier? Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Und diese Formulierung über alles hinaus ist eine Formulierung für mehr wie alles oder anders eine Allmacht. Was gibt es für Kräfte? Was gibt es für Aktionen? Was gibt es für Handlungen, die denkbar sind? Was gibt es für große Kraftwirkungen in dieser Schöpfung? Und Paulus sagt, dieser Gott, so steht es hier im Bibeltext, kann über alles hinaus zu tun vermögen. Aber nicht allein das, sondern Paulus bricht hier in diesem Satz ab und muss nochmal von neuem starten, über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Ihr seht diese doppelte Steigerung hier im Text. Der Text wäre, die Aussage wäre die gleiche, wenn Paulus schreiben würde, der allmächtige Gott. Die Aussage wäre die gleiche, wenn Paulus schreiben würde, über alles hinaus, ihm sei die Herrlichkeit. Aber Paulus genügt das nicht, sondern er muss ausführen und wiederholen und unterstreichen. Paulus konnte damals nicht in seinem Laptop einstellen, das bitte fett schreiben, das bitte kursiv oder unterstreichen. Das konnte er damals nicht. Er hat den griechischen alles nur in Großbuchstaben geschrieben damals. Das gab es damals nicht, um was hervorzuheben. Was macht er? Wir sehen es immer wieder. Er wiederholt Sachen oder er fügt Wörter ein, um zu unterstreichen. Er könnte ja auch einfach schreiben, der über alles zu tun vermag. Aber er sagt über alles hinaus. Und dann noch weiter, über die Maßen mehr, als wir erbitten. Und darf ich euch sagen, dieses Wort über die Maßen mehr ist ein Wort, das eigentlich zu klein übersetzt ist im Deutschen. Warum? Weil wir es nicht übersetzen können. Das ist ein Wort, das die höchstmögliche Steigerungsform verwendet. Und zwar nicht einfach nur schnell oder groß, größer, am größten, sondern das, was danach kommt. Und da tun wir uns Deutsche halt schwer, das zu formulieren. Wer ist schneller wie der Schnellste? So, vielleicht in Usain Bolt in doppelter Geschwindigkeit oder so. Hätte damals von Usain Bolt geschrieben, keiner hat gewusst, wer er meint. In 100 Jahren wird es auch keiner mehr wissen, wer gemeint ist. Vielleicht gibt es jetzt manchen, der es nicht weiß, ist nicht wichtig, wer die Person ist. Worum geht es? Es geht darum, es ist ein Wort, das Paulus hier verwendet, das kommt, die Grundbedeutung hat überfließend. Und das ist ja schon ein gewaltiges Wort, oder? Wenn ich hier sagen würde, die Gemeinde, ich hätte gern hier, schütt mal noch einen Liter Wasser da rein in das Glas. Wird Sauerei geben, aber der würde klar werden, ihr habt viel, viel Wasser für den Roben, oder? Mehr als dieses Glas fassen kann. Aber nicht allein überfließend, sondern Paulus setzt hier in diesem Text noch zwei Vorsilben davor. Und zwei Vorsilben, die eine Steigerung ausdrücken. Deswegen meine ich, es ist ein Wort, das, wir können es nicht übersetzen. Ein Wort, das, die eine Vorsilbe meint über, also über, überfließend, das macht keinen Sinn für uns im Deutschen. Und dann noch, die zweite Vorsilbe heißt aus. Etwas, das über, über, aus, hinausfließt. Bildhaftes Denken erzeugt die Niagara-Fälle. Stell dir vor, hier würden die Niagara-Fälle rauskommen. Wie schnell müssten wir rennen, oder? Hätten einfach gar keine Chance. Aber in diesem Sinne meint er das. Das ist das Wirken Gottes. Bei uns steht er einfach über die Maßen mehr. Es ist ein gigantisch großes Wort. Über die Wörterbücher übersetzen dann das die denkbar höchste Steigerungsform oder etwas, das aus allen Rahmen hinausfällt oder ein unendlich mehr überströmend. Einfach, wir merken, wie wir uns schwer tun, dieses Wort zu fassen. Aber was fließt denn eigentlich über? Was fließt über? Schaut mal, was steht hier im Text? Was ist denn so groß? Ja, Gottes Handeln, aber was? Ich lese nochmal Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Dieser Text ist eine so gigantische Verheißung. Gottes Handeln geht weit, weit drüber hinaus, was wir als Christen von Gott erbitten können. Erhört Gott unser Gebet? Ja, aber darf ich euch was sagen? Weit, weit darüber hinaus, wie ihr euch das vorstellen könnt. Das ist so weit mehr, als wir erdenken können. Ich glaube, gerade im Gebet hat es jemand gebetet, dass unser Denken oft zu klein ist. Es ist wahr, oder? Gottes Handeln in dieser Welt, in dieser Geschichte, geht weit über das Vorstellen von mir, selbst von einem gigantisch genialen Nobelpreisträger hinaus, einfach weit über menschliches Handeln hinaus. Ich möchte es illustrieren an einem Beispiel. Mir kommt der Hiob vor einem Jahr oder sowas. Und Hiob bittet, och, möchte doch mein Zeugnis aufgeschrieben werden. Das sind diese Verse vor, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da schreibt, sagt er das. Für ein Zeugnis für eine spätere Generation. Denkt ihr, der Hiob hat vor ungefähr 6000 Jahren, genau wissen wir es nicht, gedacht, dass im 21. Jahrhundert in irgendeinem kleinen Örtchen der Welt irgendjemand durch ihn getröstet wird? Wisst ihr, der Hiob hat nicht mal gewusst, dass die Erde in dieser Form existiert. Der hat nicht mal gewusst, dass es irgendwann verschiedene Sprachen geben wird. Der hat nicht mal gewusst, vielleicht gab es sie damals schon, das weiß ich nicht genau. Der hat nicht mal gewusst, dass es irgendwann ein deutsches Volk geben wird. Geschweige denn, dass, nehmen wir mal Fluren an, dass es ein Örtchen gibt mit Fluren mit 1200 Einwohnern ungefähr. Der hat keine Ahnung gehabt, der hat keine Ahnung von Europa gehabt. Und Gott gebraucht sein Leben dafür. Und das ist ein biblisches Buch, oder? Wie gigantisch groß ist Gottes Handeln. Und das ist, was wir Menschen aus dem Rückblick beobachten können. Wie viel größer muss Gottes Handeln noch sein, oder? Weit, weit darüber hinaus, was wir uns vorstellen können. Ich möchte mit uns Vers 18 lesen. Vers 14 bis 19 formuliert Paulus ein Gebet und er bittet darum, dass wir erfüllt werden mit Gott, dass Gott in uns lebt und groß wird, dass wir, und der Weg dazu ist, dass wir Christus erkennen, Vers 17 ist das, dass er durch den Glauben in uns wohnt und dass wir das Ausmaß des Handelns Gottes begreifen, Vers 18. Damit ihr völlig erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite, zweitens und die Länge und drittens Höhe und viertens die Tiefe sei. Wer hat schon mal einen Schrank mit 4 Dimensionen aufgebaut? Und auf eurer IKEA-Anleitung steht, der Schrank ist in der Breite 2 Meter, in der Höhe 1,80, in der Länge 3 Meter und in der Tiefe 70 Zentimeter. Schwierig, oder? Ja, schafft es. Was will Paulus sagen? Guck mal, Vers 19. Und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Liebe Gemeinde, habt ihr verstanden, was Christus auf Golgatha getan hat? Und wenn ihr zu Christus gehört, ihr sagt ihm, das liebe ich, oder? Wir haben gerade das Abendmahl feiern dürfen. Und das lieben wir. Ich liebe diesen Ausspruch, es ist vollbracht. Dieses kurze Wort. Darf ich euch was sagen? Wir haben nicht verstanden, was für eine Liebe der Herr auf Golgatha beziehungsweise seinen ganzen Erlösungswerk bewiesen hat. Haben wir nicht verstanden. Ja, in Ansätzen. Und es genügt uns so, dass wir ihn lieben. Aber wir haben es nicht verstanden. So wie wir einen IKEA-Schrank mit 4 Dimensionen einfach nicht aufbauen könnten. Gottes Heilshandeln, so sagt es dieser Text hier, ist einfach unbegreiflich, weit, weit darüber hinaus, was wir erbitten oder verstehen können. Das Anliegen von Paulus ist hier zu sagen, dass Gottes Heilshandeln in Christus weit komplexer, weit herrlicher, weit umfangreicher, weit genialer ist, wie wir es in der Gemeinde uns vorstellen könnten. Es hat weit, Gott hat weit, weit einen besseren Plan, was wir nicht in der Hand haben. Auf diesen Gott lenkt Paulus unseren Blick und sagt, liebe Gemeinde, das ist das Erste. Wenn es um die Berufung von euch geht, das ist das Erste, was wir im Blick haben sollten. Ihn. In der Gemeindegründung hatten wir einen Haufen von wild fremd zusammengewürfelten Menschen, unter anderem Leute, die ganz frisch zum Glauben gekommen sind. Deswegen hat es geheißen, Rom macht 45 Minuten. Ich habe mich wirklich gefreut, hierher zu kommen. Ich darf mehr. Lasst uns durch den Epheserbrief gehen und das entfalten, okay? Lasst uns entfalten, was das bedeutet. Was ist der Handeln Gott? Wie handelt er in der Gemeinde? Epheser 1, Vers 3. Im Streifzug wirklich durch den Epheserbrief wollen wir uns anschauen, wie er der Handelnde ist. Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat vor ihm in vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Christus Jesus für sich selbst. Wie hat Gott gehandelt? Wisst ihr, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt an euch als Gemeinde, als euch als Einzelnen gehandelt hat, wenn ihr in Christus seid, indem dass er euch erwählt hat? Das war sein Heinzhandeln, wie es angefangen hat. Hat es jemand verstanden, was dort geschehen ist? Keiner, oder? Aber Gott hat in seiner Herrlichkeit damals entschieden, ja, der Ruben. Und Punkt. Diese kommen zum Glauben. Hier, wie es hier heißt, diese werden heilig und untadelig sein. Das war Gottes Wirken. Vers 11. Da geht es dann um Christus. In Christus, in dem auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind. Merkt ihr, wiederholt. Nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rat seines Willens. Mir kommt es auf das Ende vom Vers an. Gott wirkt alles nach dem Rat seines Willens. Und jetzt möchte ich euren Blick auf dieses kleine Wort alles lenken. Was heißt alles? Im Griechischen steht hier ein Artikel davor. Wir Deutschen können das alles. Wenn ich sage so, das alles, dann meine ich alles, was in diesem Eck steht. Aber dieses Wort, im Kolosserbrief kommt es vor, dass Gott alles geschaffen hat, was in den Himmeln und auf den Erden und unter der Erde ist. Dieses alles hier meint alles im Sinne von alles, alles, alles. Wir könnten übersetzen, dass alles in allem wirkt nach dem Rat seines Willens. Gigantisch, oder? Wisst ihr, es gibt nichts auf dieser Welt, was Gott nicht wirkt, genau so wie er es möchte. Alles wirkt er, so wie er es möchte. Und es kommt der eine und schreit auf und ruft und sagt, was ist mit dem Sündenfall? Wollte Gott die Sünde? Darf ich euch erinnern? Zunächst, Gott ist niemals Urheber und Befürworter für Sünde. Niemals. Gott ist so rein, dass er das Böse nicht anschauen kann. Habakuk 1, Vers 13 oder so. Gott wirkt größer hinaus. Die Schlange dachte, sie macht Gott einen Strich durch die Rechnung, indem dass sie den Menschen in Sünde fällt. Und Gott weiß, sagt, ich wirke Größeres, wie du dir vorstellen kannst. Mein Plan war es, in der Ewigkeit die Menschheit durch Christus zu erlösen. Aber wie sollte ich eine Menschheit erlösen, die kein Sünder ist? Aber meine Herrlichkeit wird größer, wenn sie Sünder sind und ich sie in Christus erlösen kann. Gott hat das letzte Ziel im Blick. Und das ist sein Anstreben. Gott wirkt alles, alles nach dem Rat seines Willens. Gehen wir weiter. 19 und 20, Kapitel 1, 19 und 20. Paulus betet wieder darum, dass wir Gottes Kraft erkennen. Und dann, wir sollen erkennen, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, indem er gewirkt hat in Christus Jesus, indem er ihn aus dem Toten auferweckt hat. Paulus betet, Gott, bitte offenbar uns, was die Wirksamkeit der Macht deiner Stärke ist, die überragende Größe deiner Kraft. Wir haben hier 4 verschiedene Wörter für Kraft verwendet. Wir könnten diesen Text übersetzen, dass wir Gottes Kraft erkennen nach der Kraft seiner Kraft in Kraft. Könnten wir übersetzen. Das machen wir wieder nicht, weil es im Deutschen komisch dann klingt. Das ist die einzige Ansammlung, die wir bekannt ist in der Schrift, dass im Griechischen diese 4 Begriffe zusammengezogen werden. Um was zu beschreiben? Die Auferstehung Christi, so steht es hier. Gott hat die maximale Kraftwirkung von sich wirken lassen, als Christus am Ostersonntag auferstanden ist und den Tod überwunden hat. Und wisst ihr, das Gleiche hat er in uns getan. Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat in uns, wenn du in Christus bist, eine neue Schöpfung gestartet, die größer ist wie diese Schöpfung. Am Anfang sprach Gott, es werde Licht. 2. Korinther 4, Vers 6. Der Gott, der sprach, es werde Licht, hat auch in eurem Herzen Licht werden lassen. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Gott hat einen Schöpfungsakt in der gleichen Kraftwirkung wie bei der Auferstehung Christi in uns gewirkt. Kann sich keiner vorstellen, oder? Es ist Gottes Kraftwirkung. Diese Verse möchte ich überspringen. Kapitel 2, dass er die Gemeinde zusammenfügt aus Juden und Heiden. Das ist eine Kraftwirkung Gottes, dass Feinde in der Gemeinde zusammenkommen. Es ist eine Kraftwirkung, durch die Paulus wirkt, durch die Paulus seinen Dienst tut. Wir haben es gerade gelesen, dass er auch für uns gute Werke vorbereitet hat. Das ist Gottes Kraftwirkung. Es ist eine Kraftwirkung, dass ein Christ geistlich wächst. Geht mal mit mir in Kapitel 3, Wilder, Vers 16. Paulus betet, das ist dieser Kontext, den wir gerade schon hatten, damit Gott euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Wisst ihr, liebe Gemeinde, es gab niemals einen Menschen, der geistlich gewachsen ist, außer wenn Gott es in ihm gewirkt hat. Das ist Gottes Krafthandeln. Wir könnten den Brief weitergehen, würden irgendwann Kapitel 6 ankommen. Werdet stark in der Kraft seiner Stärke, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Niemals hat ein Christ irgendeiner Sünde widerstanden, irgendeiner Schwachheit widerstanden, einen geistlichen Wachstum gehabt, außer in der Kraft Gottes, in seiner Stärke. Und all diese Kraft über all das hinaus, was wir zu tun, was wir erbitten oder erdenken können, über all das wirkt Gott hinaus. Geht mal mit mir nochmal in unseren Predigttext in Kapitel 3, Vers 20. Dürfte vermutlich nicht weit sein. Ich lese diesen Vers nochmal. Dem aber, der alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Wie gesagt, ich habe ein bildliches Denken. Was ist die größte Kraft, die ich mir auf dieser Erde vorstellen kann? Für mich ist es die Atomkatastrophe, in welcher Form auch immer. Das ist auf jeden Fall eine der ganz großen. Vielleicht gibt es irgendeine Naturwissenschaftler. Letztes Mal saßen wir am Essen. Wo ist er? Ja, da hinten, blaues T-Shirt. Letztes Mal saßen wir am Essen. Du weißt jetzt vielleicht besser, was es für Kräfte in dieser Welt gibt. Für mich ist die Atomkatastrophe. Ist es ein Atomkraftwerk oder ist es eine Atombombe? Egal. Wer würde sie das in sich hineinbauen? Eine Atombombe in sich einpflanzen? Würden sagen, der ist völlig, völlig unlogisch, oder? Und jetzt sagt Gott, ich habe eine noch weit größere Kraft und die wirkt in euch. Gigantisch, oder? Ich kann euch sagen, ihr werdet nicht in die Luft fliegen, wenn Gott mal einen Moment nicht aufpasst und die Kühlaggregate ausgehen oder so. Ihr werdet nicht in die Luft fliegen, keine Angst. Gott hat seinen Geist in euch gegeben. Diese Kraft, diese gigantische Kraft Gottes wirkt in jedem Christen, in uns, durch seinen Geist. stärker wie alles. Und es ist notwendig. Wisst ihr warum? Weil das die Abgrund tiefe Sünde in unserem Fleisch drinsteckt. Kapitel 2 sagt, dass wir tot waren, Übertretungen und Sünde. Weil Sünde eine gigantische Kraft hat, um diese ganze Welt zu zerfressen. Wo kommt das Leid in dieser Welt her? Die Sünde frisst und frisst. Gott muss nicht gegen Atombomben kämpfen und frisst. Er hat gekämpft gegen den Teufel und gegen die Sünde. Aber wisst ihr, er hat was Stärkeres in uns hineingelegt. Gigantisch, oder? Sagt dieser Text hier. Diese Kraft ist in uns. Stellt euch das vor, wie, kennt jemand Tony Stark? Der hat so ein kleines Atomkraftwerk in sich, in diesem Film, also Science-Fiction-Zeug. Gott, wir haben was Stärkeres in uns, oder? Wir haben was Stärkeres in uns. Um was geht es in der Gemeinde? Was ist der erste Blick, auf den Gott uns lenkt? Paulus könnte sagen, in der Gemeinde geht es um den Gott der Liebe. Und das 21. Jahrhundert in Deutschland würden sagen, hurra, genau diesen Gott mögen wir. Das steht hier aber nicht, oder? Andere hätten gesagt im Mittelalter vielleicht, es geht um den Gott des Zornes. Und die Katholiken hätten gesagt, da ist ein Kästchen für unser Fegefeuer. Hätten gesagt, gepriesen sei dieser Gott. Das steht hier aber auch nicht. Sondern was steht hier? Es geht, ich fasse zusammen, um den allmächtigen Gott. Er ist derjenige, der in der Gemeinde handelt. Um ihn geht es. Wir haben uns angeschaut, um wen geht es? Jetzt wollen wir uns anschauen, um was geht es? Und die Antwort ist vermutlich klar, oder? Es kann nur um ihn gehen. Vers 21 möchte ich lesen. Diesem Gott also, ihm sei die Herrlichkeit. Es geht um diesen Gott in der Gemeinde. Was bedeutet das zunächst? Ich möchte die Frage andersrum stellen. Um wen geht's nicht in der Gemeinde? Kirchentag liegt nicht weit zurück. Es geht nicht um Umweltschutz. Es geht nicht um Flüchtlingsrettung. Es geht kurzum nicht um den Menschen oder diese Schöpfung. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ihr, die ihr da seid, ein geistliches Zuhause haben. Es geht nicht darum, weil es Menschen gibt, die ähnlich denken wie ihr, dass ihr euch gegenseitig streichen könnt und euch wohlfühlen könnt. Darum geht es nicht. Es geht nicht zuerst um dich in dieser Gemeinde. Es geht nicht zuerst um dich. Es geht nicht darum, dass es hier ein Programm gibt, Gruppen und Gemeindeausflüge oder Brüderwanderungen oder was auch immer ihr habt, dass ihr es euch gefällt, indem ihr euch wohlfühlt. Darum geht es nicht. Es geht nicht zuerst darum, dass hier die Musik gespielt wird, die dir gefällt. Darum geht es nicht. Es geht nicht zuerst darum, dass irgendwelche Empfindlichkeiten von dir oder von irgendjemandem Menschen oder von irgendetwas in dieser Schöpfung befriedigt wird. Darum geht es nicht. Sondern so ein Bibeltext sagt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Gemeinde kann es nur aus einem einzigen Zweck und mit einem einzigen Ziel geben. Gott muss in allem verherrlicht werden. Jedes Programm, und ich hoffe, ihr versteht, was ich unter Programm meine, jedes Lied, jedes Wort, alles, was ihr macht, muss aus dieses Anliegen ausgerichtet werden. Das ist die Berufung der Gemeinde. Was will ich damit sagen? Damit will ich nicht sagen, dass wenn ihr euch zum Essen trefft, dass sofort sündisch und ihr keine Gemeinde mehr seid. Damit will ich nicht sagen, dass allein nur Soli Deo Gloria gesungen wird. Ich habe mich wunderbar gefreut über dieses Lied. 24-7 und bittet die Gemeinde immer, wenn sie zusammenkommt, nur Soli Deo Gloria. Und vielleicht noch dann, großer Gott, wir loben dich so. Würde ich mich auch freuen. Wunderbare Lieder. Aber das ist nicht alles. Dieses Bild von Wölkchen und die Heiligen sitzen drauf mit ihrer Harfe oder heute vielleicht mit ihrer Gitarre und den ganzen Tag mit dran. Das ist nicht gemeint, ja? Ich denke, das ist klar. Diese Illustration dazu, um das ein bisschen lustig zu machen, dass sie es einpflanzt bei euch. Und was bedeutet, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde? Was bedeutet das, Herrlichkeit? Ich möchte das wieder vom Epheserbrief her beantworten. Der Epheserbrief, wenn die Berufung hier zusammengespitzt wird, dann muss uns der Epheserbrief auch leisten, was bedeutet es, Gott zu verherrlichen. Und da möchte ich wieder zurück in Kapitel 1. Ich werde mir nicht für jeden Durchgang, für jede Frage so viel Zeit nehmen, aber da möchte ich nochmal vorne starten und dieses Wort Kapitel 3, 1 Vers 3 nochmal starten. Kapitel 1, Vers 3 bis 14 sind im griechischen Text ein einziger Satz. Das ist eine richtig dicke, heftige Paulus-Theologie. Wenn es euch im Deutschen durcharbeitet, haben uns die Übersetzer aus Freundlichkeit noch ein paar Kommas und Punkte reingemacht, dass wir es besser verstehen. Aber eigentlich ist das ein einzelner Satz im Durchgang. Und schaut mal, was ist das für ein Satz? Was ist euer erstes Wort? Dürft gerne sagen, was steht bei euch als erstes Wort in Vers 3? Gelobt, gepriesen. Wunderbar. Es ist ein Lobpreis. Eigentlich gesegnet im Sinne von gute Worte gesprochen. Das ist ein Lobpreis Gottes. Für wen? Wer wird hier gepriesen? Guck mal, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater. Und wir haben es schon gelesen. Wofür? Weil er uns gesegnet hat, indem, dass er uns erwählt hat und vorherbestimmt. Könntest zusammenfassen, gepriesen sei Gott, weil er den Ratschluss für die Errettung gemacht hat. Vers 5 möchte ich lesen. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Du bist nicht gerettet, nur damit es dir besser geht, damit du nicht in die Hölle kommst. Ja auch, aber zunächst einmal für Gott. Warum? Nach dem Wohlgefall seines Willens, und schaut mal Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott hat dich erwählt, damit du seine herrliche Gnade preist. Das ist sein Ziel, damit er verherrlicht wird. Und er geht weiter, das war der erste Vers, was hat Gott der Vater getan? Jetzt kommt er dazu, was tut der Sohn? Beschreibt es, dass wir in ihm Erlösung haben, Vergebung und so weiter, dass Gott in ihm seinen Ratschluss ausgeführt hat, dass er in ihm offensichtlich geworden ist. Und er schließt dieses Kapitel quasi, diese Strophe über den Sohn in Vers 12 mit, wozu hat der Sohn gewirkt? Vers 12, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Ihr merkt, das ist wie ein Refrain. Und ich werde es euch sagen, im Vers 14, das Gleiche wird nochmal kommen. Aber ich möchte hier nochmal auf was hinweisen. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Die Existenzbestimmung eines Christen ist Gottes Herrlichkeit. Dafür existieren wir. Wie wenn ich ein Auto baue. Was hat ein Auto für eine Bestimmung? Soll fahren, ja? Heute soll ein Auto noch manches mehr machen. Klima wäre nicht schlecht und Sitzheizung bestimmt nicht gleichzeitig, aber wäre trotzdem gut. Ein Christ ist dazu bestimmt, existiert dafür, Gott zu verherrlichen. Und dafür hat der Sohn uns sein Leben gegeben. In den Versen 13 und 14 kommt jetzt Paulus zu sprechen auf den Heiligen Geist, der uns versiegelt hat, und so weiter. Und dann Vers 14, der die Anzahlung unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit, wie das Gleiche, oder? Wir merken, der Vater hat gewirkt, der Sohn hat gewirkt, der Geist hat gewirkt, alles für seine Herrlichkeit. Wie wird Gott gepriesen? Indem, dass wir ihn mit Worten, hier ein Hymnus, es kann Lieder sein, das ist diese Predigt hier, dass wir mit unseren Worten Gott für seine Erlösung preisen. Dazu ist die Gemeinde bestimmt. Aber das ist nicht alles. Kapitel 3, ich möchte euch lesen, Vers 10. Paulus sagt, dass Gott in vor ewigen Zeitaltern einen Ratschluss gefasst hat. Er bezeichnet es hier ein Geheimnis, aber es jetzt dann offenbart hat Und dann Vers 10, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern, also den Engeln, durch die Gemeinde kundgetan werden, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Paulus sagt hier, liebe Gemeinde, durch Gottes Handeln an euch sehen die Engel im Himmel Gottes Herrlichkeit. Und was werden die dort tun? Die werden ihn dafür loben, oder? Die werden ihn dafür anbeten. Wisst ihr, dass ihr auch als Gemeinde indirekt dazu beitragt, dass die Engel Gott anbeten? Hat noch keiner von uns gesehen und noch keiner hat eine Harfe gehört, die die Engel spielen, die sie wahrscheinlich nicht spielen, aber egal. Aber es geschieht. Es geschieht. Ein bisschen bildhaft. Da sitzen die Engel oben im Himmel und gucken rund und denken sich, dieser Ruben, knapp 30, jetzt gucken dir an die ersten 20 Jahre. Was war das für einer? Was für ein Sünder? Und jetzt plötzlich steht er hier und sagt, es geht in dieser Predigt nicht um mich. Noch vor ein paar Jahren wäre er hier und sagt, hey, ich kann nicht von mir erzählen, was für ein toller Hecht ich bin. Wie hat Gott diese Sünde aus diesem Ruben herausgenommen und hat ihn jetzt zu einem Menschen gemacht, der auf den Herrn weist? Mein Vers, ich liebe ihn, Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das soll mein Dienst sein. Wie hat er es hingekriegt? Sie sagen, Gott hat das genial gemacht. Oder wie kriegen Sie das Gottes hin, dass diese verschiedenen Menschen, ich kann euch sagen, ihr alle habt eine sündige Vergangenheit hinter euch und da ist immer noch Sünde bei euch. Aber ihr sitzt da gemeinsam und habt euch lieb. Und ihr betet gemeinsam den Herrn an. Wie hat Gott das hingekriegt? Und die Engel sitzen im Himmel und denken, wow Gott, das hast du gut gemacht. Wow, Walter, davon kriegen wir jetzt mit. Aber es geschieht. Kapitel 4 bis 6 ist der nächste Punkt, wie Gott gepriesen wird. Was ist das? Wir haben es vorher einleitend gelesen. Das ist der Wandel in der Gemeinde. Durch unseren Wandel wird Gott gepriesen. Wir können durchgehen. Im Kapitel 4, die ersten 16 Verse, beschreibt Paulus durch die Einheit. Die Einheit, die durch dieses Lehramt kommt in der Gemeinde, die hin zu Christus führt und dafür dazu beiträgt, dass eine Einheit entsteht, in der wir gegenseitig uns dienen und damit am Ende Gott, damit wir zu Gott, zu Christus hinwachsen und er gepriesen wird. Wir könnten weiter durchgehen, indem dass wir nicht mehr ein Leben in Finsternis leben, sondern ein Leben im Licht leben. Oder dann in Kapitel 5 und Kapitel 6, indem dass wir aus der Kraft des Geistes heraus leben. Zum Beispiel, indem, dass sich die Frauen ihren Männern unterordnen. Indem, dass die Männer ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Indem, dass die Kinder den Eltern gehorchen im Herrn, das heißt aus der Kraft des Herrn heraus. Indem, dass die Väter ihre Kinder nicht zum Zorn reizen, sondern sie zu Christus hin erziehen. Indem, dass die Angestellten ihren Herren dienen. Und das möchte ich lesen, Kapitel 6, Vers 5. Für den Herrn dienen. Wer von euch ist alles ein Angestellter? Vermutlich die meisten, oder? Wenn nicht Angestellter, seid ihr Arbeitgeber. So, also viel mehr gibt's da nicht in Deutschland. Oder ihr seid arbeitslos. Was? Rentner, wunderbar. Wunderbar, okay. Aber auferheiert, habe ich vorher richtig gehört. Also haben wir auch einen Text hier für dich. Genau. Also die Knechte, die Angestellte. Vers 5. Ihr Knechte gehorcht den Herren, also euren Arbeitgebern, nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern, in Einfall des Herzens, als dem Christus. Er sagt, hey, da ist dein Arbeitgeber vor dir und dann bitte gehorch ihm, als ob es Christus wäre, als ob du Christus gehörst. Vers 6. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut, mit Gutwilligkeit dient als dem Herrn und nicht den Menschen. Er sagt hier, wenn ihr, was auch immer ihr tut, Nehmen wir die Industrie. Er tut irgendwelche Teile in eine Maschine einlegen, auf Knöpfchen drücken. Das habe ich mal gelernt. Dann drückt diesen Knopf nicht für euren Chef, weil er Rendite haben möchte, sondern drückt ihn, dass er sagt, ich tue es für Christus. Oder was auch immer er tut. Irgendjemand Architekt, du? Ja, genau. So das letzte Mal ein bisschen geredet, so manches weiß ich noch. Bau deine Häuser für den Herrn. Ja? So, tun wir für den Herrn. Das ist Lobpreis Gottes, wie er gepriesen wird. Und dann am Schluss die Herren dann eben, die Arbeitgeber, unterdrückt nicht die eure Angestellten, weil ihr wisst, auch ihr habt einen Herrn im Himmel. Was ist Anbetung? Wie wird Gott in der Gemeinde verherrlicht? Mit eurem Mund und mit eurer Hand und die Engel, die klammern wir mal aus, da haben wir nicht direkt was mit zu tun. Indem, dass wir Gott bekennen und indem, dass wir leben für ihn. Kurzum, in alles, was unser Leben ist, soll ein Gottesdienst sein. Euer Leben sei ein lebendiges Schlachtopfer, Römer 12, Vers 1. Das ganze Leben für den Herrn. Und dann kann plötzlich, dann brauchen wir nicht mehr darüber reden, dieses Programm, diese Musik, dieser Mitmensch, Punkt, 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 das ist nicht das Relevante zunächst, sondern das Relevante ist das, was ich tue von Herzen, ein Lobpreis für den Herrn. Und dann kann diese gleiche Predigt hier Lobpreis sein oder nicht. Dann kann dieses Lied, das wir gemeinsam singen, Lobpreis sein oder nicht. Dann kann dieses Programm, was auch immer da geschieht, Lobpreis sein oder nicht. Da kommt, das ist eine andere Frage dann. Weil Gott der Handelnde in der Gemeinde ist, weil Gott der Allmächtige ist in der Gemeinde, uns offensichtlich ist, dass wir Menschen, weil wir bei weitem nicht eine überfließende Kraft haben, weil nur er wirken kann. Deswegen sei ihm die Herrlichkeit in der Gemeinde. Und was ist Gemeinde? Und da kommen wir zur dritten Frage. Was ist Gemeinde? Wer ist Gemeinde? Ich möchte nochmal betonen, Gemeinde ist nicht ein Selbstzweck. Dieser Text hat 36 Wörter, 18 Wörter verwendet Paulus für Gott und 3 für die Gemeinde. Wie gesagt, wir sind nicht in einer apokalyptischen Literatur, wo dann Zahlen Symbolik haben. Wir sind im Paulusbrief und trotzdem sehen wir ein Gewicht. Bitte überlegt es nicht, was bedeutet 18, okay? So, 18 bedeutet, dass ihr Führerschein, dass ihr Auto fahren könnt. Das hat aber nichts mit unserem Predigttext zu tun. Mit 3 dürft ihr es noch nicht. Was ist Gemeinde? Ich möchte zuerst wieder die Frage stellen, was ist nicht Gemeinde? Gemeinde ist nicht Sportverein. Gott wird nicht im Sportverein, im Schützenverein, was im Musikverein, wird Gott nicht in dieser Weise verherrlicht. Sondern es gibt, wenn ihr so wollt, genau eine Gruppierung in dieser Welt, wo Gott gesagt hat, da möchte ich mich verherrlichen. Das habt ihr allen anderen Vereinen hier in Fluren und in der Umgebung voraus. Das ist der Ort, wo gesagt hat, da möchte Gott sich verherrlichen. Nicht beim Kleintürzüchtverein. Wenn ihr als Christen dorthin geht, dann könnt ihr dort auch verherrlichen. Aber die Versammlung der Verherrlichung Gottes ist hier. Was ist Gemeinde nicht? Gemeinde ist nicht derjenige, das Ehepaar oder die Familie, die sonntagmorgens zu Hause auf dem Sofa sitzt und sich den Stream anmacht und eine Predigt anhört. Das ist nicht Gemeinde. Sondern Gemeinde ist, wie dieses Wort sagt, die Versammlung der Gläubigen. Da, wo die Gläubigen aus Fluren und Umgebung zusammenkommen. Wer gehört zur Gemeinde? Und da möchte ich mit euch zusammen einen Text aus Kapitel 2 lesen, wo Paulus es ausführlich bespricht. Vers 11 möchte ich dort einsteigen, Kapitel 2, Vers 11. Und uns Paulus erklären lassen, wer gehört zur Gemeinde? Deshalb, 2 Vers 11, deshalb erinnere ich euch daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die unbeschnitten genannt wurden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch ist, mit Händen, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israel und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung hattet und ohne Gott in dieser Welt war. Schrecklich, oder? Schrecklich. Du liest, schlägst deine Bibel auf, liest eine wunderbare Verheißung und Gott sagt dir, ja sorry, aber dir gilt sie nicht, du bist nicht in Christus. Schrecklich, oder? Als ob da ein wunderbarer Schatz vor dir steht und du sagst, wow. Und Gott sagt, mach ihn zu, der gehört dir nicht. Schrecklich. Guck mal aber Vers 13. Jetzt aber in Christus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Frieden, der aus beiden eins gemacht hat und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote und Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei Frieden stiftend in Christus zu einem neuen Menschen schüfe. Das sind die Feinde, das waren die zwei Gruppen, Juden und Heiden. Und Gott sagt, durch das Blut des Christus, durch sein Fleisch, durch Golgatha, durch sein Erlösungswerk, hat Gott Versöhnung geschafft, Frieden geschaffen. Zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Einheit. Und mit Juden und Heiden sind alle Menschen abgedeckt, oder? Das war die damalige jüdische Weltsicht. Es gibt uns und die anderen. Heute könnten wir einsetzen, es gibt uns und die Flüchtlinge aus Afrika und weiß nicht, ich habe es mir gar nicht angeguckt. Seid ihr Baden, seid ihr Schwaben? Das kann jetzt gefährlich werden hier. Ja, schön, ich auch. Okay. Aber wir lieben doch unsere badischen Geschwister, oder? Wir lieben sie doch. Warum? Weil sie in Christus sind, oder? Und wir lieben die Bayern, wir lieben die Franzosen, alle, oder? Alle in Christus. Sind die Angestellten, die vielleicht um den Hungerlohn nagen, und das sind die Millionäre. Sie haben eine Einheit auf der Straße nie und nimmer, oder? Aber in Christus. Weil es was Kostbares und was Wertvolleres gibt. Vers 17. Und er verkündigte Frieden, Frieden den Fernen, Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zum Vater. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Eine Einheit, das wahre Israel Gottes, daran haben wir Anteil, eben in Christus. Eine Einheit, die aufgebaut ist auf dem Neuen Testament, auf der Schrift. Das ist unsere Einheit. Wer ist Gemeinde? An welchem Ort wird Gott verherrlicht? Der allmächtige Gott, er wird verherrlicht in der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde sind alle, die in Jesus Christus sind. Alle, die dazugehören, die zu ihm gehören. Aber schaut mal, Gott wird nicht einfach nur in der Gemeinde angebetet, sondern Kapitel 3, Vers 21. Was steht hier noch? Wir müssen hier präzise sein. Vers 21, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus. Jetzt haben manche von euren Übersetzungen vermutlich und in Christus Jesus. Es liegt daran, dass es griechische Texte gibt, die eine haben das so und die andere haben das so. Das in den allermeisten Fällen, in 95% unserer, sind die Texte so, sind alle Texte komplett gleich. Aber es gibt manche Texte, da sind sie ein bisschen auseinander. Das ist eine. Ist das und drin oder ist nicht? Das nicht drin. Ich denke, es gehört nicht rein. Wenn ihr jetzt drin haben wollt, ist okay. Ich denke, es gehört nicht hinein, weil es uns hier den Ort angibt, wie die Gemeinde Gott verherrlichen kann. Das ist, und das sollte es nicht überraschen. Wir können Gott nicht von uns aus anbeten. Wir können nicht einfach sagen, ich komme heute Morgen hier in dieses Haus und ich bete Gott an. Das kann ein Mensch nicht, weil er immer noch, auch wenn ein Christus eine neue Geschöpf ist, immer noch in seinem Fleisch ist. Sondern wir beten Gott an, und das ist so wunderbar, in der Gemeinde, in Christus, weil wir mit Christus identifiziert sind, weil wir zu Christus gehören, weil wir in Christus erwählt worden, weil wir in Christus vollendet werden werden, weil wir in Christus lebendig gemacht worden, weil wir in Christus eine neue Schöpfung sind, weil wir in Christus zu guten Werken befähigt wurden, weil wir in Christus zum Bundesvolk gehören, weil wir in Christus die Verheißungen haben, weil wir in Christus Zugang zum Vater haben, weil wir in Christus einen freimütigen Zugang zum Vater haben, weil wir in Christus Gott würdig wandeln können. All das sind Aspekte, die der Epheserbrief schreibt, was wir in Christus alles haben. Kurzum, wir beten Gott nicht aus eigener Kraft an. Der Herr sagt selbst, ohne mich könnt ihr nichts tun, sondern wir beten Gott durch das Evangelium an. Es gibt manche Christen, die nehmen an, das Evangelium brauche ich dazu, um einen Menschen zu bekehren. Ich erzähle ihm das Evangelium, es wird dann 4 Punkte vielleicht reduziert. Das ist eine gute Zusammenfassung. Und dann ist ein Mensch gläubig, das Evangelium hat ihn gerettet, gepriesen sei Gott, aber jetzt kommen wir zur festen Nahrung, das Evangelium können wir hinter uns lassen. Gibt es Christen, die das sagen? Manche schmunzeln von euch, ich hoffe, dass ihr merkt, wie abwegig das ist, oder? Und im Geist habt ihr begonnen und im Fleisch wollt ihr vollenden. Nein! Das ist unmöglich. Wir brauchen das Evangelium, oder wie heißt, wir brauchen Christus unser ganzes Leben und in alle Ewigkeit. Wir können nicht. Und diese gleiche Botschaft vom Kreuz und der Versöhnung allein aus Glauben, die brauchen wir Tag für Tag, auch wenn wir schon lang gläubig sind. Diese Botschaft dient nicht allein dazu, dass ein Mensch gläubig wird. Was ist der Römerbrief? Denn ich schäme mich nicht des Evangeliums Gottes. Und an wen schreibt er das? An Ungläubige? Der schreibt er an solche, in die er Kapitel 7 sagt, ich weiß, dass ihr im Gesetz fest seid, dass ihr das Wort Gottes kennt. In anderen Worten, ich weiß, ihr seid seit Jahren gläubig. Und den erklärt er den Römerbrief. Warum? Weil wir diese Botschaft der Erlösung in Christus Tag für Tag brauchen. Wenn wir nicht anders können, das ist unsere Kraft. Das ist, was Paulus hier sagt. Wir beten Gott an, alleine in Christus, nicht aus eigener Kraft heraus. Der Sportverein, nimmt Fußball, Handball, was auch immer, die trainieren, dass sie aus eigener Kraft stärker und stärker werden. Wir haben schon gesehen, die Gemeinde ist nicht wie der Sportverein. Der Kleintierzüchtverein. Und das hat alles in David seine Berechtigung. Ich möchte keiner, dass heute wegen mir jetzt austritt, okay? Das so will ich nicht verstanden werden. Der guckt, dass sich seine Hasen und was auch immer er hat, dass sie schön und groß und kräftig werden. Wir in der Gemeinde sind schwach und werden immer schwach bleiben. Denn lass dir an meiner Gnade genügen. Darum habe ich viel mehr Gefallen an Schwachheit. Wir sind anders wie diese Welt. Aber in dieser Schwachheit, so sagt es Paulus, bin ich stark. Warum? Weil dann Christus in uns wirkt. Herrlich, oder? Eine herrliche Botschaft. Und dann eben noch der Rest von Vers 21. Auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Dieses ändert sich nie. Hat sich seit Adam, war seit Adam so, vorher schon. Und es wird sich nie ändern. Was ist die Berufung der Gemeinde? Zu was ist auch der Bibelkreis in Fluren berufen? Wir haben 4 Punkte, eigentlich 3 haben wir uns heute angeschaut. Wir sind dazu berufen, den Gott, den Allmächtigen, in den Mittelpunkt zu stellen. Er ist der Einzige, der in der Gemeinde wirken kann und wirken wird. Und deswegen sei alleine ihm in der Gemeinde die Herrlichkeit. Und die Gemeinde ist all diese, die durch Christus erlöst würden. All diese gehören dazu. Und das bis in alle Ewigkeit. Ich möchte euch eine Definition, einen Satz vorlesen, den ich mir für die Gemeindegründung da im Vorfeld mich hingesetzt habe über längere Zeit und versucht habe, die Berufung der Gemeinde zu definieren. Ich versuche langsam zu lesen. Die Berufung der Gemeinde ist, Gottes Herrlichkeit darin zu preisen, dass allein das Evangelium Gottes, das Evangelium ist Gottes souveränes Heilhandeln in Christus, aus der ganzen Heiligen Schrift verkündigt, geglaubt, geliebt und gelebt wird und so in der Kraft des Heiligen Geistes ganz verdorbene Sünder zur wahren Anbetung des dreieinigen Gottes werden. Gott wird gepriesen, dass aus der ganzen Schrift heraus das Evangelium gepredigt wird. Es wird geglaubt, geliebt, das heißt, wir haben Freude daran und deswegen wird es gelebt. Und da wird Gott durch seinen Geist gepriesen. Das ist die berufene Gemeinde. Wollen wir dieser Berufung nachkommen? Paulus sagt, er dient Gott darin, dass er alles glaubt, was geschrieben steht. Wenn er dieser Berufung glaubt und nicht sagt, ich will eine andere, dann habt ihr jetzt über einen Zeitraum von, keine Ahnung, einer Stunde Gott gepriesen, dass er sitzt und glaubt. Wunderbar, oder? Das ist Lobpreis.